Live after Lehramt.
Das ist nicht normal, dass man täglich komplett erschöpft ist. Und auch nicht, dass man mehrmals pro Woche komplett erschöpft ist. Das sollte Ausnahmezustand sein. Für viele ist es aber absolute Normalität und die finden das auch gar nicht komisch. Also lass dir bitte nochmal gesagt sein, das sind alarmierende Zahlen. Das bedeutet, dass mehr als ein Drittel der Befragten regelmäßig auf dem Zahnfleisch geht. Das ist keine Randbelastung. Das ist ein ernstzunehmender Zustand.
Live after Lehramt, der Coaching-Podcast. Mit Impulsen für mehr Lebensqualität durch deinen beruflichen Kurswechsel innerhalb, neben oder außerhalb der Schule. Finde und gestalte den Berufsweg, der zu dir passt.
Bevor wir heute loslegen, lass mich dir kurz eine Frage stellen. Wie fühlt sich der Gedanke an das neue Schuljahr für dich an? Das Schuljahr 26, 27? Spürst du vielleicht schon jetzt, dass sich für dich etwas verändern soll? Vielleicht sogar grundlegend? Und glaubst du gleichzeitig, dass du ja eh nichts ändern kannst? Du hast keine Klarheit über formale Gestaltungsmöglichkeiten. Du glaubst, das einzig Vernünftige ist es, für immer Lehrer zu bleiben. Aber ein Teil von dir ist neugierig, was dann noch geht. Ein Teil hat irgendwie Zweifel, ob das die Antwort sein kann, dass du das jetzt halt immer alles weiter so ertragen musst. Dieser Teil möchte wieder handlungsfähig werden und sich nicht mehr fühlen wie jemand, der immer nur reagiert auf die äußeren Umstände. Falls du dich darin wiedererkennst, in diesen Teilen, die einander widersprechen und in all dem verändert sich gar nichts, dann hör jetzt gut zu. Denn genau für diese Phase haben wir unsere Sommer-Coaching-Aktion geschaffen. Wenn du im Juli oder August mit uns ins Coaching startest, bekommst du zu den regulären 6 Monaten unserer gemeinsamen Begleitzeit einen kompletten zusätzlichen Monat geschenkt. Das heißt, 6 Monate plus einen Bonusmonat, um deinen beruflichen Weg mit echter Ruhe, Struktur und Sicherheit anzugehen. Was du in dieser Zeit machen kannst, bestimmst du. Zum Beispiel herausfinden, was du wirklich willst. Vielleicht sogar innerhalb des Schulsystems. Oder mit der Erkenntnis, nee, mittelfristig soll's rausgehen. Du kannst wieder handlungsfähig werden und Wahlmöglichkeiten zwischen Schwarz und Weiß auftun. Das ist, wenn du mich persönlich fragst, eigentlich das größte Benefit von Coaching. Denn Personen, die in der Regel Coaching wahrnehmen, die kreisen zwischen verschiedenen extremen Wahlmöglichkeiten, die sehr schwarz und weiß sind. Und weil die so extrem sind, erleben sie sich als handlungsunfähig. Denn irgendwie überfordert sowohl schwarz als auch weiß. Und was Coaching leisten kann, ist mit dir die Grautöne dazwischen zu erkennen, die Übergangsstadien, die strategischen Schachzüge, die du machen kannst, um wieder ins Gestalten zu kommen. Das ist das, was unsere Kunden definitiv für sich erarbeiten, weg von dem Schwarz und Weiß, das einen total lähmt, und wieder rein ins Optionen sehen, ins Wahlmöglichkeiten auftun. Was du in dieser Zeit noch tun kannst, ist Bewerbungsstrategien aufbauen, die dich jetzt nahtlos in einen neuen Job bringen. Jetzt soll heißen, naja, mit Perspektive auf das Kalenderjahr 2027, vielleicht auf das nächste Schuljahr, denn diese Dinge wollen vorbereitet werden. Du brauchst die Klarheit, du brauchst die Strategien, du brauchst das Handwerkszeug. Wenn du jetzt beginnst, dann geht's für dich vielleicht ja nur noch um ein Schulhalbjahr. Du kannst mit uns deine Karrierealternativen erkunden. Du kannst deinen Wechsel, sollte das denn wirklich die Synthese unserer Zusammenarbeit sein, gut vorbereiten und selbstbestimmt angehen. Damit das möglich ist, brauchst du einen ersten Schritt, und zwar jetzt. Hol dir einen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch mit meinem Team. Unsere Sommer-Coaching-Aktion gilt nur für Starterinnen und Starter im Juli und August. Also sichere dir schnell einen der limitierten Gesprächstermine. Wenn nach dem Erstgespräch, das findet telefonisch statt, dauert etwa 20 Minuten, wenn danach echtes Interesse besteht, dann bekommt ihr in einem ausführlichen Zweitgespräch genug Raum, um alle Details zu klären. Du triffst anschließend deine Entscheidung in Ruhe, ob du mit uns arbeiten möchtest, wann das der Fall sein soll, ja, und ob du eben von dieser Sommer-Coaching-Aktion profitieren möchtest. Den Link zum Erstgespräch findest du wie immer in den Shownotes und auf unserer Homepage isabelprobst.de. Und jetzt lass uns starten. Würdest du den Lehrberuf nochmal wählen? Schwierige Frage. Das ist eine Bilanzfrage, ne? Eine Frage nach beruflicher Identifikation. Nach Theorie und Praxis, also wie liest sich der Beruf auf dem Papier und wie ist die gelebte Realität und was ist der Preis, den dein Beruf im Alltag verlangt? Und darum ist diese Frage so spannend. Würdest du den Beruf nochmal wählen? Und darauf gibt eine Antwort das Deutsche Schulbarometer 2026. Natürlich jetzt nicht auf deine persönliche Antwort, aber doch auf eine Querschnittantwort von Lehrerdeutschland. Vielleicht hast du schon mitbekommen, dass diese Studie jüngst veröffentlicht wurde. Jährlich wird die seit 2019 durchgeführt und dieses Jahr hat sie einen Schwerpunkt auf dem Thema Lehrkräfte. Manchmal hat sie einen auf dem Thema Schülerinnen und Schüler. Jetzt geht es um Lehrkräfte. Und auch hier gibt es ein Kapitel zum Thema Berufszufriedenheit. Die Studie ist besonders, weil die sich eben nicht nur anekdotisch durch die anekdotische Evidenz irgendwie wühlt. Das ist ja die Natur von Studien, dass sie evidenzbasiert sind. Aber diese Evidenzbasierung, die muss ja immer auf einem bestimmten Segment beruhen, einer Stichprobe von Lehrkräften. Und viele Studien haben da im Grunde schon so eine Vorselektion, ne? Also das sind dann vielleicht Lehrkräfte bestimmter Schulformen oder Altersgruppen oder Regionen oder mit einem bestimmten Zufriedenheitsmuster, ne? Die Bosch-Studie, die richtet sich wirklich in die Breite. Es wurden mehrere tausend Lehrkräfte aus unterschiedlichen Schulformen, Altersgruppen, Regionen und beruflichen Hintergründen befragt. Und damit bildet die Studie jetzt nicht nur einen kleinen Teil von besonders engagierten oder besonders unzufriedenen Lehrkräften ab, sondern eben ein breites, systematisches Bild, ja, das vielleicht Rückschlüsse auf diesen Berufsalltag zulässt. Besonders wichtig ist, wie diese Studie aufgebaut ist. Sie befasst berufliches Wohlbefinden nicht nur über einzelne Zufriedenheitsfragen, sondern nähert sich dem Thema mit mehreren Dimensionen. Was ich auch sehr begrüße, ist, dass sie zum Beispiel Fragen aus dem Maslach Burnout Inventory verwenden. Das ist international verbreitet. Ich verwende das zum Beispiel auch in der Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen und Kunden, um anfangs mal in so ein Self-Assessment zu gehen. Wo stehe ich eigentlich in meinem Belastungserleben? Es gibt also viele verschiedene Herangehensweisen an diese Berufszufriedenheitsfrage. Und dazu gehören die Zufriedenheit mit der Arbeit, die Zufriedenheit mit der Schule, die Bereitschaft, den Beruf nochmal zu wählen, die Wechselabsicht, die emotionale Erschöpfung und der Zynismus als Burnout-Symptome zum Beispiel. Dadurch wird sichtbar, dass Berufszufriedenheit und Belastung nicht nur einfach Gegensätze sind, sondern oft sogar gleichzeitig stattfinden. Also man kann zufrieden sein und belastet sein. Das zeigt diese Studie auf, aber wir wollen natürlich in die Details und die Differenzierungen schauen. Denn, na, vielleicht hast du die Schlagzeilen schon gesehen, da gab es durchaus die ein oder andere Referenz auf diese Studie in Bezug auf die Frage, würdest du den Lehrberuf nochmal wählen? Das fiel nämlich, ja, doch eher durchwachsen aus, sag ich mal. Genau das ist die Ausgangslage dieser Folge. Viele Lehrkräfte mögen ihren Beruf und trotzdem würde, was schätzt du, wie viele ihn nicht nochmal wählen würden, prozentual? Ein Drittel heißt etwa 30%. Bisschen unter ein Drittel. Lass uns da mal im Detail hinschauen. Wer sagt denn eher, dass er oder sie diese Berufswahl bereut? Und wer stimmt eher zu, dass er oder sie gerne diesen Beruf ausübt? Die Studie erlaubt da Differenzierungen nach Geschlecht, Alter, Funktion, Schulform und Region. Und dadurch wird auch sichtbar, dass der Lehrberuf nicht von allen gleich erlebt wird. Oh Wunder, wer zum Beispiel an einer Grundschule arbeitet, erlebt etwas ganz anderes als jemand an einem Gymnasium. Das ist dir jetzt wahrscheinlich keine große Erkenntnis. Aber was glaubst du, wer sich belasteter fühlt? Grundschullehrkräfte oder Gymnasiallehrkräfte? Es sind zum Beispiel eindeutig die Grundschullehrkräfte. Auch, was glaubst du, wer eher belastet ist, die jüngeren oder die älteren Lehrkräfte? Es sind tatsächlich die jüngeren. Also da sind so ein paar Ahas drin in dieser Studie. Wer jung im Beruf ist, erlebt natürlich andere Belastungen als jemand, der viele Jahre Erfahrungen hat. Und gleichzeitig wird man ja auch nicht resilienter mit dem Alter, ne? Aber Erfahrung scheint da einiges zu kompensieren. Wer eine Leitungsfunktion hat, der steht ja offensichtlich in einer anderen beruflichen Konstellation als Lehrkräfte ohne Führungsaufgaben, also Lehrkräfte, die täglich an der Basis operativ im Unterricht sind. Und auch das hat nochmal Einfluss auf die Berufszufriedenheit. Gleichzeitig gibt es auch immer wieder Schlagzeilen, dass Schulleitung ein Nachwuchsproblem hat und dass viele Schulleitungen unzufrieden sind. Also bei mir bleiben da auch Fragezeichen, weil hier diese Studie doch Bilanzen zieht, wo man immer mal wieder gegenteilige Schlagzeilen liest. Aber gut, ich stelle dir das mal so vor und du kannst mit deinem eigenen Erleben abgleichen. Und ich werde dir an einigen Stellen auch meine Erfahrungswerte aus vielen Jahren Coaching beisteuern können. Würdest du den Lehrberuf nochmal wählen? Die Antwort darauf ist im Schulbarometer 2026 relativ eindeutig. 68% der Lehrkräfte sagen ja. Also entweder sicher oder eher ja. Aber 23% sagen eher nein und 9% sagen definitely no. Also zusammengerechnet 32% sagen eher nicht nochmal wählen. Diese Zahl ist zentral, also die zeigt, dass da eine grundlegende berufliche Zustimmung zwar überwiegt, aber nicht so stabil ist, wie man sich das vielleicht denken könnte. Ein Drittel, das ist jetzt nicht ein bisschen, das ist ein erheblicher Teil der Berufsgruppe und darum darf man diese Antwort auch nicht als Minderheitenmeinung abtun. Lass uns da auch gleich mal in die Differenzierungen gucken. Die Frage nach der Wiederwahl des Berufes ist auch deshalb so aufschlussreich, weil die ja nicht nach situativer Zufriedenheit fragt, also nach Schwankungen über Wochen, Monate und aktuelles Meinungsbild, sondern wirklich eine Retrospektive auf tieferer Ebene abgreift. Zufriedenheit kann sich auf den heutigen Tag beziehen, aber Wiederwahlfrage zwingt zur Rückschau. Die fragt mit dem Wissen von heute, mit allen Belastungen, Enttäuschungen, Erfahrungen und Realitäten, würde ich diesen Weg nochmal gehen? Und dass hier fast ein Drittel mit Nein antwortet, sagt viel über die tatsächliche Passung zwischen Berufserwartung und Berufsrealität. Schauen wir mal zuerst auf die positive Seite. 89% der Lehrkräfte sagen, dass sie grundsätzlich gern an ihrer Schule arbeitet und 83% sind mit ihrer Arbeit grundsätzlich zufrieden. 68% würden den Beruf nochmal wählen, habe ich ja gerade erwähnt. Die Werte zeigen, der Lehrberuf bleibt doch schon auch für die Mehrheit jetzt ein sinnstiftender und grundsätzlich akzeptierter Beruf. Das ist eine wichtige Erkenntnis, weil die Debatte über Lehrkräfte oft sehr defizitorientiert geführt wird. Und ich in meinem Erleben, ich sehe ja vor allen Dingen die Lehrkräfte vor mir sitzen, die ein Negativerleben haben in Schule, die vielleicht auch sagen, naja, es liegt nicht an meiner Schule, aber dieser Beruf passt einfach nicht zu mir, ne? Egal wie es gefärbt ist, ich habe in der Regel Personen im Coaching, die nicht in dieser Situation bleiben möchten. Also das bezieht sich jetzt nicht grundsätzlich darauf, dass sie aus Schule raus wollen, aber sie erleben da etwas, was absolut veränderungsbedürftig ist aus ihrer Situation, weil sie leiden, weil sie Stress haben, weil sie auch teilweise an Dienststellen festhängen, die super ungünstig sind. Ich kann mir da kein Urteil erlauben, ne? Aber das Thema Führung, Das höre ich häufig in Coachings, was für eine Schulkultur da herrscht und was für eine Kultur im Kollegium und dass Führungen häufig auch zwischenmenschlich minder begabt sind, sage ich jetzt mal so, ne? Das Schulbarometer zeigt aber, dass die meisten Lehrkräfte ihren Beruf nicht grundsätzlich ablehnen, vielmehr scheinen die meisten ihn trotz Belastungen zu tragen. Und darin liegt die Spannung, denn wer den Beruf gern macht, ist oft auch derjenige, der besonders lange aushält. Da spielt das Thema Arbeitsethos eine Rolle. Also ich habe fast nie Leute vor mir sitzen, denen es nicht wichtig ist, einen guten Job zu machen. Mit anderen Worten, ich habe fast ausschließlich Leute vor mir sitzen mit einem hohen Berufsethos. Und die sitzen deswegen vor mir, weil die schon seit Jahren dieses hohe Berufsethos leben und das sie irgendwie über ihre Grenzen gebracht hat. Und es gibt natürlich wahnsinnig viele PädagogInnen mit einem hohen Berufsethos. Ich würde sagen, das ist auch eher charakteristisch für PädagogInnen und eben nicht die typische Lehrkraft, die dann um 13 Uhr den Griffel fallen lässt und die auf Schüler scheißt und so weiter, ne? Sondern die allermeisten, die ich vor mir habe, die wollen einen richtig guten Job machen. Und genau da kommen sie auch in dieses Abgrenzungsdilemma, weil sie ihren Beruf ernst nehmen, weil sie ihre Verantwortung kennen, weil sie eben nicht Dienst nach Vorschrift machen wollen. Und das bringt sie auch dazu, so lange auszuhalten. Ne, das bringt einen ja auch in so Glaubenssätze wie, ja, wer, wenn nicht ich? Ne, ich mach's halt besonders gründlich, ich mach's halt besonders gut, deswegen delegiere ich nicht, deswegen hänge ich auch abends noch mal eine Stunde dran und so, ne? Lehrkräfte mit hoher beruflicher Identifikation sind häufig besonders loyal gegenüber Kindern, Jugendlichen, Kollegien und dem System Schule. Das macht sie einerseits stark, also es ist ja eine Ressource, und andererseits macht es sie verletzlich. Denn je stärker die Identifikation, desto größer kann die Enttäuschung werden, wenn die Realität nicht mehr zum eigenen Anspruch passt. Und ich dachte jetzt die ganze Zeit, während ich diese Studie gelesen habe, an die Potsdamer Lehrergesundheitsstudie, die es auch gibt aus dem Jahre 2005. Und da wird in 4 verschiedene Lehrergesundheitstypen unterschieden, die bestimmte Belastungsmuster erleben oder eben auch weniger erleben. Das heißt nicht, dass es grundsätzlich nur diese 4 Typen gibt, ne? Aber es ließ sich von dieser Studie, die auch mit mehreren tausend Lehrkräften durchgeführt wurde und die später auch noch ein Update erfuhr, schon ableiten, es gibt 4 Grundtendenzen, nämlich einmal den Typ G wie Gesundheit. Das sind also eher resiliente Erlebensmuster. Dann gibt es den Typ A wie Anstrengung. Das sind meiner Erinnerung nach etwa 35% aller Lehrkräfte. Hohes Berufsethos, hängt sich rein, leidet aber drunter. Denn da ist eine mangelnde Fähigkeit zur Grenzsetzung. Dann gibt es den Typ B wie Burnout. Das sind wirklich schwach ausgeprägte Resilienzmuster. Also ein starkes Stresserleben und dann auch ein sich nicht stellen in herausfordernden Situationen, einen Rückzug, eine Vermeidung und ein sehr pessimistisches Selbstbild. Das sind übrigens auch über 30% aller Lehrkräfte. Und dann gibt es noch das Schonungsmuster, S wie Schonung. Das waren meistens Lehrkräfte, die mal engagiert waren und dann halt in die Schonung gegangen sind. Ist total spannend. Das G-Gesundheitsmuster, das sind die geringsten. Das ist unter 20%. Ich meine so in etwa 15%. Und da ist es nochmal viel eklatanter, wenn man auf die Geschlechterunterschiede guckt. Ich glaube, 19% mit Gesundheitsmuster sind männlich und 11% oder so sind weiblich. Also es ist wirklich eklatant, wie gering dieses Gesundheitsresilienzmuster ausgeprägt ist. Und wenn ich jetzt hier auf diese Bosch-Studie schaue, das Schulbarometer, dann klingen bei mir die ganze Zeit diese Lehrergesundheitstypen mit. Denn wenn wir jetzt hier über Ausharren und hohen Berufsethos reden, da assoziiere ich sofort den Belastungstyp A, den Lehrergesundheitstyp A wie Anstrengung, das sind im Übrigen auch die meisten bei uns im Coaching. Die würden sich als Typ A beschreiben, wobei wir natürlich auch ganz viele Personen haben, die irgendwelche Mischformen an sich erkennen, viel von Typ G mitbringen, wie Gesundheit, teilweise Tendenzen zu Typ A, aber es gibt durchaus auch Leute, die das Schonungsmuster in Teilen an sich erkennen oder das B wie Burnout-Muster. Ja, aber dieses Reinhängen, Ethos und darüber auch seine eigenen Grenzen vernachlässigen, das ist schon typisch für den Lehrergesundheitstyp A. So, die Studie macht deutlich, Berufszufriedenheit ist vorhanden bei vielen, aber sie ist fragil. Die steht nicht losgelöst im Raum, sondern die ist eingebettet in Bedingungen, die die Zufriedenheit stärken oder untergraben können. Das finde ich total spannend. Wir gucken jetzt mal in die Unterscheidung nach Gruppen. Ein besonders wichtiger Teil des Schulbarometers sind diese Unterschiede zwischen den Gruppen. Die zeigen, dass Berufszufriedenheit sich eben nicht gleichmäßig verteilt. Was sofort ins Auge fällt, ich habe ja gerade schon differenziert zwischen Männern und Frauen bei diesem Gesundheitsmuster G, ne? Was glaubst du, wer im Durchschnitt eine höhere Berufszufriedenheit hat? Ja, überrascht jetzt wenig, Männer berichten im Durchschnitt eine höhere Berufszufriedenheit als Frauen. Das ist ein wiederkehrender Befund und das legt nahe, dass weibliche Lehrkräfte im Schnitt stärkere Belastungen oder weniger günstige Arbeitsbedingungen erleben. Und wenn du mich fragst, dann hat das sicherlich auch mit Sozialisierungsfaktoren von weiblichen Personen in unserer Gesellschaft zu tun. Ne? Als Mädchen offen Wut zu leben, als Mädchen laut zu sein, seine Grenzen zu verteidigen, zu wissen, was man will, Karriere machen wollen oder so, ne? Das ist ja irgendwie gesellschaftlich jetzt nicht so gern gesehen. Und das hat natürlich darauf Auswirkungen, wer wählt den Lehrberuf, aus welchen Motiven und verhält sich dann mit den Herausforderungen des Lehrberufs wie in Interaktion? Ich habe gerade das Wort Wut genannt, ne? Das soll nicht heißen, dass was Gutes ist bei Lehrkräften, die so offen auszuleben. Aber ich möchte hier auch aus Coaching-Perspektive nochmal verdeutlichen. Wut ist eine gute und wichtige Emotion. Es kommt ja darauf an, wie sie sich dann manifestiert. Man braucht Wut, um eine Grenze zu setzen. Wut ist auch für Pädagogen eine ganz wichtige Emotion, was aber ja nicht heißt, dass du die Klasse zusammenschreist. Aber das zu empfinden und benennen zu können, das hilft, um eine gesunde Grenze überhaupt ersetzen zu können. Denn sonst werden dir die Grenzen einfach eingerannt, weil du ein Schuldgefühl hast, was du gar nicht mehr definieren kannst, dass das eigentliche zugrunde liegende Gefühl Wut ist. Aber das ist jetzt ein Sidequest auf dieses Thema, da müssen wir mal in einer anderen Folge eingehen. Das Alter spielt auch eine große Rolle beim qualitativen Empfinden der Berufszufriedenheit. Was glaubst du, wer zufriedener ist? Jüngere oder ältere Lehrkräfte? Ich glaube, ich habe es gerade auch schon vorweggenommen. Lehrkräfte, die jünger sind, haben eine geringere Berufszufriedenheit. Soll heißen, Lehrkräfte unter 40, die berichten von geringerer Berufszufriedenheit als ältere Lehrkräfte. Das kann natürlich unterschiedliche Gründe haben, zum Beispiel eine höhere Anfangsbelastung, weniger Routine, weniger Sicherheit im System, also noch neu im Kollegium sein, noch nicht seine Buddies haben im Kollegium, mit denen man seit 20 Jahren halt weiß, wie das Game gespielt wird. Mehr Unsicherheit im Umgang mit Anforderungen, vielleicht auch einfach noch nicht so ein Standing im Leben. Vielleicht sind auch die Kinder noch klein, ne? Also ist ja auch ein Faktor. Viele haben junge Kinder in diesem Alter und eine multiple Belastung. Das ist was anderes, als wenn du Ende 50 bist und deine Kinder sind halt schon bald aus dem Haus. Da kann eine große Diskrepanz zwischen Ideal und Alltag sein. Ältere Lehrkräfte scheinen im Schnitt stabiler oder zumindest zufriedener zu sein. Bei der Funktion zeigt sich, stellvertretende Schulleitungen weisen höhere Berufszufriedenheit auf als Lehrkräfte ohne Schulleitungsfunktion. Das spricht dafür, dass Gestaltungsspielräume, Einflussmöglichkeiten oder eine andere Form der beruflichen Einbindung und Mitsteuerungsfähigkeit positiv wirken können. Auch bei den Schulformen gibt es deutliche Unterschiede. Ich habe ja eingangs schon gesagt, Grundschullehrkräfte haben ein anderes Belastungserleben als zum Beispiel Lehrkräfte an Gymnasien. Lehrkräfte an Gymnasien, beruflichen Schulen und Förderschulen berichten von höherer Zufriedenheit als Lehrkräfte an Grundschulen, Haupt-, Real- und Gesamtschulen. Das finde ich sehr spannend, denn Gymnasien, berufliche Schulen und Förderschulen, da ist ja eine gewisse Selektion am Werk, ne? Gymnasien selektieren, berufliche Schule ist auch ein bestimmtes Segment von Jugendlichen, Förderschulen ist auch eine Selektion, aber Grundschule hat Gesamtschulcharakter. Gesamtschule hat es im Namen. Haupt- und Realschulen, die es ja in manchen Bundesländern schon gar nicht mehr so gibt. Und da gibt es dann sowas wie Sekundarschulen oder Werkrealschulen oder Stadtteilschulen oder was ich schon alles für Titel gehört habe, haben ja natürlich auch ihre Herausforderungen, weil Gesellschaft sich so stark verändert hat in den letzten 25 Jahren. Das finde ich einen sehr wichtigen Befund, dass das Erleben zwischen den Schulformen so unterschiedlich ist, weil er zeigt, dass bestimmte Kontexte mit höherer Belastung und geringerer Zufriedenheit verbunden sind. Interessanterweise zeigt sich das in unserem Coaching anders, in der Zusammensetzung von Coaches. Wir haben sehr viele Gymnasiallehrkräfte, auch sehr viele Grundschullehrkräfte. Und jetzt sollte man ja meinen, wir haben wenig Sonderpädagogen und Sonderpädagoginnen. Stimmt aber nicht. Wir haben sehr viele SonderpädagogInnen unter unseren Coaches. Die kommen aber in den allerseltensten Fällen von Förderschulen. Das finde ich sehr kennzeichnend. Die kommen nämlich in der Regel aus der Inklusion. Also aus Schulformen, die inklusiv arbeiten und wo das sehr, sehr mangelhaft umgesetzt wird. Aus deren Empfinden. Also häufig eben so eine Rollenentfremdung. SonderpädagogInnen werden da eingesetzt, um Leute abzustempeln, wegzudiagnostizieren, eigentlich nur noch Förderbedarf zu diagnostizieren und sich Leuten zu entledigen. Ne? Das ist ja überhaupt nicht der Gedanke, weswegen eine Person SonderpädagogIn wird. An Förderschulen kann dieses Ideal scheinbar noch mehr gelebt werden. Ich kann jetzt nicht für SonderpädagogInnen sprechen, ne? Wenn du das jetzt hörst und du schreist innerlich laut auf, ja, wahrscheinlich ist das dann dein Erleben und das ist sicherlich auch nochmal ein ganz anderes, als ich mir das präsentiert, ne? Mit meinem selektiven Blick auf die Dinge. Ich finde es aber trotzdem sehr bezeichnend. Regional finden sich auch Unterschiede in Bezug auf Berufszufriedenheitserleben. Was glaubst du, wo die Lehrkräfte zufriedener sind? Im Nord-Süd-Gefälle und Ost-West-Gefälle? Im Süden sind sie zufriedener. Oh Wunder. Und wenn du mich fragst, ich habe da auch meine Erklärungsansätze zu, der Süden ist reicher. Let's face it. Er ist weniger divers. Er ist auch geprägt von einer hohen politischen Kontinuität und er ist schlichtweg reicher. Lehrkräfte in Bayern und Baden-Württemberg sind im Durchschnitt zufriedener als Lehrkräfte in Norddeutschland, Ostdeutschland und insbesondere NRW. Das verweist auf unterschiedliche strukturelle und kulturelle Bedingungen. Kann sich jetzt jeder seine Meinung zu machen, aber ich beobachte das natürlich auch. Wer ist bei uns im Coaching? Wir haben viele Lehrkräfte aus Baden-Württemberg, auch viele aus Bayern, aber die berichten von anderen Dingen, als zum Beispiel jemand aus dem Ruhrgebiet oder jemand aus der Region Halle-Leipzig oder jemand aus dem Hamburger Raum. Ne? Da spielen ganz andere Themen eine Rolle. Man muss auch immer gucken, was sind das für Schulstandorte, wo diese spezifische Person herkommt. Häufig ist es auch der urbane Raum, der eine größere Belastung hat als der ländliche. Das ist hier jetzt nicht erfasst. Das fände ich total spannend noch, denn bei uns ist das doch sehr kennzeichnend, dass Leute aus urbanen Großräumen eher bei uns im Coaching sind, als die Leute von den Zwergenschulen auf dem Land. Ja, kann man sich jetzt selber überlegen, warum das vielleicht so ist. Beides hat ja seine Herausforderungen. Ich sehe aber auch, dass in ländlichen Regionen eine höhere soziale Kontrolle ist und ein höherer Hang zum Konformismus, sag ich mal. Nicht, weil die Lehrkraft das will, aber ne, also die Nachbarin, die weiß ja genau, und man guckt über den Gartenzaun und so. Also das ist die soziale Kontrolle. Auch in sehr christlichen Regionen übrigens, da schiele ich insbesondere auf Bayern, da ist ein ganz hohes Kontrollmoment drin und ein ganz hohes Konformismusmoment, das einzahlt auf Macht. Ja, das erlebe ich so durch die Berichte unserer Coaches, dass gerade in Bayern Personen, die mit ihren Dienstherren korrespondieren, da ganz stark moralisiert werden, ganz konformistisch in ihre Schranken verwiesen werden und häufig auch mit einem religiösen Hintergrund das passiert. Also Machtausübung wird begünstigt durch diese Dynamiken. So, schauen wir auf die Faktoren Belastung und Erschöpfung. Eine große Achse der Studie ist die Belastung. Da wird besonders deutlich, dass berufliche Zufriedenheit nicht automatisch mit guter Gesundheit gleichzusetzen ist. Das Schulbarometer erhebt zentrale Burnout-Symptome, vor allem emotionale Erschöpfung und Zynismus. Emotionale Erschöpfung meint, dass die psychischen und physischen Kräfte aufgebraucht sind. Zynismus beschreibt eine innere Distanz, also so eine Art von Verhärtung oder emotionale Abwendung vom Beruf und von den Menschen, mit denen man arbeitet. Vielleicht hast du das vor Augen, möglicherweise kennst du Leute, die im Krankenhaus arbeiten, ne? Also sprich mal mit so einem Chirurg über Patienten. Vielleicht hast du da selber schon mal erschrocken festgestellt, dass die eine oder andere Person da ja vielleicht auch aus einem psychologischen Schutzmechanismus her sehr zynisch unterwegs ist. Und über Patienten gar nicht mehr spricht wie über Menschen. Und das passiert natürlich auch bei Lehrkräften, ne? Und das habe ich in meinem Kollegium auch ganz häufig so erlebt. Also Kollegiumsgespräche mitgehört, wo im Grunde Schülerinnen und Schüler entmenschlicht wurden. Das muss man eindeutig so sagen. Das ist auch, ich würde sagen, auch ein sehr gymnasialer Zug in Kollegien. Also in gymnasialen Kollegien wird das, ich würde sagen, häufiger gemacht. Ich habe keine Studie durchgeführt, aber so ist mein Erleben aus meinem eigenen Erfahrungshorizont und auch aus dem Bericht meiner Coaches. Bei der emotionalen Erschöpfung zeigen sich deutliche Werte im Schulbarometer. 24% der Lehrkräfte fühlen sich mehrmals pro Woche erschöpft, 12% sogar täglich. Vielleicht sagst du jetzt, so wenig? Naja, ehrlich gesagt ist das enorm, denn das ist nicht normal. Darf ich dir das gerade nochmal widerspiegeln, als jemand, der seit 11 Jahren kein Lehrer mehr ist? Das ist nicht normal, dass man täglich komplett erschöpft ist. Und auch nicht, dass man mehrmals pro Woche komplett erschöpft ist. Das sollte Ausnahmezustand sein. Für viele ist es aber absolute Normalität und die finden das auch gar nicht komisch. Also lass dir bitte nochmal gesagt sein, das sind alarmierende Zahlen. Das bedeutet, dass mehr als ein Drittel der Befragten regelmäßig auf dem Zahnfleisch geht. Das ist keine Randbelastung. Das ist ein ernstzunehmender Zustand. Zynismus liegt insgesamt niedriger als Erschöpfung in dieser Befragung. Das klingt jetzt erstmal wie ein gutes Zeichen, weil es zeigt, dass nicht alle schon abgestumpft sind. Aber jetzt, da wäre jetzt Entwarnung falsch, denn Zynismus ist wirklich eine fortgeschrittene Burnout-Stufe. Das entsteht oft später als Erschöpfung. Das ist wirklich im Grunde schon nach einem Kipppunkt, wo das Ganze so eine Talfahrt annimmt. Das ist häufig ein Folgeschritt, wenn Belastung lange anhält und keine Entlastung folgt. Auch hier zeigen sich Unterschiede. Jüngere Lehrkräfte berichten häufiger von Erschöpfung und Zynismus als ältere. Und Frauen berichten häufiger von emotionaler Erschöpfung als Männer. Schulleitungen haben günstigere Werte als Lehrkräfte ohne Leitungsfunktion. Das macht nochmal dieses Gestaltungselement auch so relevant, ne? Viele erleben sich einfach handlungsfähig in diesem komplexen System, wo sie im Grunde operativ den ganzen Tag abliefern und täglich grüßt das Murmeltier. Und wenn ich irgendwas anderes machen will, dann Versetzungsantrag, abgelehnt, abgelehnt, abgelehnt. Also man fühlt sich enorm fremdbestimmt. Und dieser Fremdbestimmungsfaktor, der schlägt auf das Erleben von Selbstwirksamkeit. Also ich würde das aus Coaching-Sicht jetzt hier so bilanzieren, Schulleitungen haben ein höheres Selbstwirksamkeitserleben. Und ich habe wirklich sehr viele Coaches mit sehr geringem Selbstwirksamkeitserleben. Und es geht darum, Gestaltungsräume wieder aufzumachen, die auch häufig dadurch sich geschlossen haben, dass in ganz krassen Schwarz-Weiß-Mustern gemalt wird. Und eigentlich ist beides unerreichbar. Weder schwarz noch weiß. So, wie lässt sich das jetzt bilanzieren? Erfahrung, Entscheidungsspielräume und Position im System scheinen eine gewisse Schutzfunktion zu haben. Wer jünger ist, hat oft weniger Routine, weniger Einfluss und vielleicht auch weniger Distanzierungsstrategien. Wer eine Leitungsfunktion hat, der erlebt den Beruf möglicherweise als stärker gestaltbar. Noch deutlicher wird die Spannung bei der Frage nach dem Berufswechsel. Das Schulbarometer fragt, würden Sie in einen anderen Beruf wechseln, wenn Sie die Möglichkeit dazu hätten? 41% antworten nein, eher nicht. 31% sagen nein, sicher nicht. Das ist ja enorm, ne? 72% sagen nee. Ich würde nicht in einen anderen Beruf wechseln, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte. Das ist die Mehrheit, ne? Aber 18% sagen, sie würden eher wechseln und 10% sagen, sie würden sicher wechseln. Das heißt, fast 3 von 10 Lehrkräften sind offen für einen Wechsel oder fest entschlossen dazu. Das finde ich auch nochmal so spannend. Also wie die Frage aufgebaut ist, würden Sie in einen anderen Beruf wechseln, wenn Sie die Möglichkeit dazu hätten? Und da sehe ich auch so ein Denkmuster vieler Lehrkräfte und auch mancher Coaches. Ich kann erst wechseln, wenn sich die Möglichkeit dazu ergibt. Also nie. Let's face it, kannst du für immer warten. Die Möglichkeit ergibt sich dadurch, dass du dir die Möglichkeit schaffst. Also Gestaltung kommt von Gestalten und nicht, dass du darauf wartest, dass was gestaltbar wird. Das ist wirklich etwas, was wir uns im Coaching erarbeiten, ne? Also du kannst ja nicht angewiesen sein darauf, dass dir irgendeiner einen Brocken hinschmeißt. Das ist überhaupt kein Selbstwirksamkeitserleben. Du willst ja selber am Steuer sitzen. Dadurch wird man glücklich. Übrigens auch vom Gestalten in Schule. Jetzt haben wir gerade schon gesehen, die Leute in Leitungsfunktionen, denen fällt das leichter. Das heißt aber nicht, dass gar nichts gestaltbar ist für eine normale, in Anführungszeichen, Lehrkraft. Fand ich schon sehr aussagekräftig, wie diese Frage aufgebaut ist. Ja, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte, das ist so dieses Hätte-Hätte-Fahrradkette. Die Absicht ist da, aber ich doch nicht. Das ist auch so, wenn Lehrkräfte aussteigen, dann sagen ganz viele Kollegen, oh, bist du mutig? Ja Mensch, hätte ich das mal gemacht, aber ich hatte nie die Möglichkeit oder bei mir ist der Zug jetzt abgefahren. Das sind natürlich psychologische Abwehrstrategien, ne? Die Möglichkeit, die ist für jeden gleich. Also okay, da muss ich jetzt auch wieder differenzieren. Natürlich hat es zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter schwerer als ein alleinstehender Junggeselle. Das muss man eindeutig so sagen, aber die Denke, ja, also ich konnte das ja nicht, das ist eine psychologische Abwehrstrategie. Jeder kann was ändern. So, diese Zahl, fast 3 von 10 Lehrkräften, ist so wichtig, weil sie zeigt, ja, Berufsbindung ist nicht selbstverständlich, auch nicht durch Verbeamtung. Auch wenn die Verbeamtung ja so toll ist und so sicher. Für einen beträchtlichen Teil der Lehrkräfte ist der Wechsel eine reale Option, zumindest als Gedankenexperiment. Durchziehen tun das deutlich weniger, auch wegen sehr verhärteter Glaubenssätze, mangelndem Vertrauen in das eigene Können, in die eigenen Fähigkeiten, mangelnder Risikotoleranz und so weiter. Aber veränderlich ist vieles. Besonders interessant ist, Die Wechselbereiten haben eine deutlich niedrigere Berufszufriedenheit als diejenigen, die bleiben wollen. Ist jetzt auch irgendwie nicht so überraschend, aber es zeigt sich in der Studie, es korreliert ganz hoch. Die Leute, die mega berufsunzufrieden sind, die sind wechselbereiter. Und gleichzeitig kann das ja auch an einen Punkt kippen, wo Krankheit dazu tritt und wo Wechseln dann einfach auch nicht mehr angezeigt ist, weil man nicht leistungsfähig genug ist, um einen Wechsel zu stemmen oder zumindest nicht stabil genug in diesem Moment. Das zeigt, Wechselwunsch ist jetzt nicht eine Laune, sondern das hängt eng mit dem Berufsalltagserleben zusammen. Da gibt es auch wieder Unterschiede zwischen den Schulformen. Lehrkräfte an Haupt-, Real- und Gesamtschulen äußern häufiger Wechselwünsche als Lehrkräfte an Gymnasien, Förderschulen und beruflichen Schulen. Das Muster hatten wir jetzt oben schon, ne? Das passt zu den Zufriedenheitswerten und das zeigt die Relevanz von Schulkontexten. In unserem Coaching ist es durchmischter, muss ich sagen. Wir haben viele Lehrkräfte von Gymnasien, aber, habe ich auch gerade schon gesagt, echt wenig SonderpädagogInnen von Förderschulen und auch nicht so viele Personen von beruflichen Schulen. Immer mal wieder dazwischen, aber da habe ich auch meine Erklärungsansätze für. Da müsste man mal eine eigene Folge drüber machen. Lehrkräfte an beruflichen Schulen haben ja in der Regel schon eine grundständige Berufsausbildung und haben einen anderen beruflichen Kontext erlebt. Die könnten theoretisch auch in ihren ursprünglich erlernten Beruf zurück und ergreifen auch häufig später im Leben dann die Lehrerkarriere. Also das ist auch nochmal ein ganz anderes Feld als Personen, die, ich sag mal, mit 19 sich einschreiben für Grundschullehramt, ne? Alter und Geschlecht spielen für die Wechselabsicht übrigens weniger stark rein. Weniger als bei der Zufriedenheit oder den Burnout-Werten. Das deutet darauf hin, dass Wechselwillen stärker an wirklich konkretes Alltagserleben gekoppelt ist als an demografische Merkmale. Kommen wir jetzt zu den Burnout-Fragen. Das fand ich auch sehr bezeichnend. Diese Burnout-Dimensionen, die verdienen nochmal eine gesonderte Beachtung, weil die sehr gut zeigen, wie Belastung sich im Alltag niederschlägt. Es gibt dieses berühmte Maslach Burnout Inventory von, ich glaube, 12 Kategorien, bin mir gerade nicht so sicher. Und die haben hier eine komprimierte Form abgefragt, nämlich 6 Kategorien. Die wichtigste Frage lautet, wie oft fühlen sich Lehrkräfte erschöpft? Dann gibt es aber auch Fragen zum Zynismus und so weiter, ne? Also wenn wir gucken, wie oft fühlen sich Lehrkräfte erschöpft, dann ist die Antwort relativ klar. Ein erheblicher Teil tut das regelmäßig. Ich habe oben schon gesagt, mehrmals pro Woche oder täglich erschöpft sein. Das ist kein normaler Zustand. Das ist ein deutlicher Hinweis auf chronische Überbelastung. Die zweite Frage zum Thema Burnout betrifft den Zustand am Morgen und am Ende des Arbeitstages. Viele Menschen stehen schon müde auf oder fühlen sich am Ende des Schultages deprimiert. Das zeigt, dass die Arbeit nicht nur anstrengend ist, sondern auch wirklich tief in den Energiehaushalt eingreift. Die dritte Dimension ist die Distanzierung von Schülerinnen und Schülern. Die Studie zeigt niedrigere Werte als bei der Erschöpfung. Und das ist natürlich bedeutsam, weil es darauf hinweist, dass viele Lehrkräfte doch emotional sehr beteiligt sind, hohes Berufsethos haben und dem auch gerecht werden wollen, ne? Also sie haben ihren Beruf innerlich noch nicht so verlassen, obwohl sie belastet sind. Aber es gibt diese Beispiele und auch sicherlich hast du das im Kollegium schon mal bei Kollegiumstalk mitgehört, mitbeobachtet. Die vierte Dimension ist die Frage nach der Sorge, innerlich zu verhärten oder gleichgültig zu werden. Das ist auch ein ganz klassisches Burnout-Merkmal. Und hier sind die Werte auch nicht so extrem hoch. Das ist ein gutes Signal. Aber es wäre auch eklatant, wenn es anders wäre, weil ich habe schon gesagt, das sind wirklich fortgeschrittene Burnout-Stufen. Die Richtung bleibt aber klar, wenn Erschöpfung dauerhaft anhält, dann steigt das Risiko für diese innerliche Distanzierung, Dissoziation und Abtötung. Die Burnout-Daten machen deutlich, Die größte Belastung liegt derzeit in der Erschöpfung aus dem akuten Berufsalltag und nicht unbedingt im flächendeckend vorangeschrittenen Zynismus. Das zeigt, dass viele Lehrkräfte innerlich eben nicht aufgegeben haben, sondern dass sie wirklich aus Ethos oder vielleicht auch wegen ihrer Resilienzmuster diesen Beruf auch zugewandt machen können und wollen. Aber sie stehen unter spürbarem Druck. Schauen wir jetzt auf die zeitliche Entwicklung. Da gibt es einen zentralen Befund, der eigentlich heißt, die Werte bleiben vergleichsweise stabil. Denn diese Studie, die gibt es seit 2019 und man muss sagen, es zeigen sich keine dramatischen Veränderungen in der Berufszufriedenheit. Das hatte seine Schwankungen unter Corona, ne? Ab 2020 war ja Corona großes Thema, aber wenn wir jetzt auf 2024 bis 2026 gucken, gibt es keine dramatischen Veränderungen in der Berufszufriedenheit. Die Werte bleiben vergleichsweise stabil, auch der Anteil derer, die sicher wechseln würden, bleibt mit rund 10% konstant. Das kann man jetzt auf zwei Arten lesen. Einerseits ist es schön, dass sich das nicht akut verschlechtert hat. Andererseits zeigt es auch, ja, das ist sehr stabil. Das hat sich offenbar fest verankert. Es gibt nicht ausreichend Gegenbewegungen, die die Belastung nachhaltig senken. Das ist jetzt also kein Entwarnungssignal. Das System lebt mit dauerhaft hohen Belastungen und mit einem eklatanten Ausstiegsdruck. Ne? Wenn 30% sagen, würde ich so nicht nochmal machen, das ist eine bedenkliche Bilanz für einen Berufszweig. Kommen wir zurück auf die Titelfrage. Wenn man diese Frage ernst nimmt, würdest du den Lehrberuf nochmal wählen? Dann lautet die Antwort des Schulbarometers für die Mehrheit ja, für ein Drittel nein. Die längere Antwort ist hier deutlich komplexer. Ich habe dir jetzt heute Einblicke gegeben in die Differenzierung, Schulformen, Regionen, Alter, Geschlecht. Viele Lehrkräfte sind zufrieden, sie mögen ihre Schule und sie würden sich auch wieder für den Lehrberuf entscheiden. Gleichzeitig sind aber auch viele erschöpft. Manche deutlich belastet und ein relevanter Teil denkt ernsthaft über einen Wechsel nach. Und genau darin liegt die politische und organisatorische Aufgabe, die meiner Meinung nach auch aus dieser Studie wieder untermauert wird, nicht nur zu fragen, warum Menschen gehen, sondern auch, warum so viele bleiben, obwohl sie an ihre Grenzen kommen. Ich betone in Experteninterviews gerne, diese Reduktion auf Ausstiegsquoten, das ist ein absolut verzerrtes Bild, ne? Also es gibt ja immer mal wieder Studien, ich habe hier auch neulich das in einer Podcast-Folge besprochen, diese FIPS-Studie in ihrer Neuauflage, die sagt, im Grunde gibt es eine große Kontinuität, dass pro Jahr 10% des Gesamtlehrkräftebestandes geht. Aber wenn man auf diese 10% schaut, dann würde man ja jetzt glauben, naja, die deutschen Lehrkräfte werden immer älter. Das ist ja wahrscheinlich ein hoher Anteil an regulären Pensionären. Ist aber nicht so. Innerhalb dieser 10% wird der Anteil von Pensionären immer geringer und der Anteil derer, die jung den Beruf verlassen, freiwillig, wird immer größer, aber die 10% bleiben an sich relativ stabil. So, wenn man das jetzt anschaut, dann könnte man ja sagen, ach, das ist ja nicht viel, ne? Also kann man in andere Branchen gucken, da gibt's höhere Kündigungsquoten. Das ist aber schon wirklich eklatant. Und das ist nicht das ganze Bild. Leute, die wirklich aus diesem Beruf rausgehen, trotz Lebenszeitverbeamtung, das ist eine absolute Spitze des Eisbergs, denn da müssen ganz viele Gelingensfaktoren zusammenkommen, damit Leute diesen Schritt gehen. Und das hat ja eine Historie. Davor ist das oft Jahre des Versuchens, etwas zu verändern und dementsprechend Jahre der beruflich angestauten Unzufriedenheit. Wir haben also viel mehr Leute im System, die seit Jahren Unzufriedenheit anstauen, als Personen, die jetzt wirklich rauswechseln. Und die Leute, die seit Jahren Unzufriedenheit anstauen, die sind ja relevant für den Schulalltag unserer Kinder. Ne? Also die unterrichten ja nun auch weiter. Ich will das jetzt überhaupt nicht bewerten. Ne? Ich bin ja auch eine dieser Lehrkräfte gewesen. Das heißt nicht, dass ich einen schlechten Job gemacht habe. Da sind wir wieder beim Typ A, ne? Also dem Anstrengungstypen. Ich habe einen sehr, sehr guten Job gemacht. Aber trotzdem macht das einen Unterschied, ob jemand grundsätzlich gerne in diese Schule geht und sich als selbstwirksam erlebt. Der ist auch sicherlich doch nochmal ein anderes Vorbild, ein authentischeres Vorbild. Und ich würde jeder Schülerin, jedem Schüler wünschen, von Lehrkräften unterrichtet zu werden, die das grundsätzlich gerne machen. Ne? Und das sind Lehrpersonen, die ja nach Gestaltungsmöglichkeiten suchen, die sich innerhalb des Systems verändern, die da jeden Register ziehen, jeden Versetzungsantrag stellen und das auch teilweise dann nicht durchgeht, ne, wo sich die Frustration dann aufstaut. Das sind Personen, die in unserem Coaching sitzen. Und das ist die numerisch viel relevantere Gruppe. Klar ist Ausstieg dann eine Kennziffer, die ist, macht Eindruck. So, oh boah, die sind rausgegangen aus der Verbeamtung, das ist ja krass. Aber ein viel größerer Teil ist ja die Dunkelziffer derer, die total unglücklich sind, total belastet, aber eben nicht rausgeht, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und da gibt es ja auch so systemimmanente Fluktuationen. Es gibt ja auch systemimmanent Möglichkeiten, sich dem Unterricht zu entziehen. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint, ne? Also das sind ja einfach dann Selbsterhaltungstriebe. Dann werden ausufernde Elternzeiten genommen, doch nochmal Beurlaubungsjahre, nochmal mehr genommen, Sabbatjahre und natürlich auch das Thema Krankheit, Langzeitkrankschreibungen, Dienstunfähigkeiten und Frühpensionierungen. Diese Zahlen, die steigen ja, ne? Also da schlägt sich das ja auch nieder, diese Belastung und ja berufliche Unzufriedenheit. Aber wir bilanzieren, die Bosch-Studie zeigt es, überwiegend ist da eine hohe Berufszufriedenheit. Man muss aber sagen, die konzentriert sich auf bestimmte Schulformen, Regionen und Geschlechter und Altersgruppen. Ich würde mal sagen, der Worst Case wäre, du bist eine junge, weibliche Lehrkraft an einer Grundschule in NRW. Also nicht, dass jetzt Grundschule der Worst Case ist, aber das wären jetzt alles die Faktoren für berufliches Belastungserleben. Während eine männliche Lehrkraft an einer Berufsschule in Bayern, Ü50, wahrscheinlich ein sehr hohes Berufszufriedenheitserleben hat. Das fand ich sehr aufschlussreich beim Lesen dieses Schulbarometers, auch nochmal in Abgleich mit den Lehrergesundheitstypen. So, das zeigt also, Lehrer sind keine einheitliche Gruppe. Einige erleben den Beruf als erfüllend, tragfähig, sinnvoll, andere als belastend, erschöpfend, nicht mehr passend. Und die Antwort auf die Frage, ob man den Lehrberuf nochmal wählen würde, ist deshalb nicht einfach nur ja oder nein, das ist eine Bestandsaufnahme für das gesamte System. Wenn du zu dieser Gruppe gehörst, dieses eine Drittel, das sagt, ach ja, ich würde jetzt schon das nicht nochmal machen und im Übrigen, wenn sich eine Möglichkeit ergeben würde, dann wäre ich weg, dann wäre wahrscheinlich eine Zusammenarbeit mit uns für dich relevant. Vielleicht im Rahmen unserer Sommer-Coaching-Aktion, eingangs habe ich es schon erwähnt, Starterinnen und Starter unseres Coachings im Juli und August erhalten von uns einen Bonusmonat on top, das heißt 6+1 Monate, um dich beruflich zu sortieren, dir Handlungsräume aufzumachen, raus aus dem Schwarz und Weiß, Wahlmöglichkeiten schaffen, wieder ins Gestalten kommen, sei es innerhalb von Schule oder über den Tellerrand hinaus. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine schöne Woche. Du findest den Link zu unserem Gespräch in den Shownotes, wie immer. Ja, und dann hören wir uns in 14 Tagen. Tschüss.